Wenn alle hinter dem Täter herlaufen, wer bleibt dann eigentlich beim Opfer? Wir sind am Limit. Wir können unsere Spenden, also wir sind ja rein spendenfinanziert, nicht nur für Verwaltung ausgeben. Und insofern ist es KI und Tools, die uns da die Arbeit letztlich abnehmen und erleichtern, wird unsere Rettung sein. Aber auch für Betroffene als Hilfe und ich im Übrigen auch für Ermittlungsbehörden nachher. Am Ende wird nur KI letztlich die ganzen Ermittlungen und Strafverfolgungen ermöglichen, die jetzt andererseits durch KI ausgelöst werden.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Rocket Fuel, unserem Podcast für Transformation, Change und den ganzen anderen Kram. Heute zu Gast bei mir Bianca Bieber. Hallo Bianca, grüß dich.
Hallo Olli, grüß dich.
Bianca, vorab, wir müssen sagen, wir beide kennen uns, boah, also du bist ja 29, also ich habe dich quasi mit 4 oder 5 kennengelernt, schätze ich mal. Ja, da warst du noch bei der IHK, glaube ich noch, ne, über die Wirtschaftsjunioren. Wilde Zeit damals, aber heute sitzt du hier, weil du Geschäftsführerin des Weißen Rings bist, einer NGO, die sich um Opferschutz quasi kümmert. Bevor wir da einsteigen, und vor allen Dingen zu sagen, was ändert sich gerade in der Welt da draußen, wie verändern sich quasi auch die Aufgaben von NGOs, vielleicht ein bisschen mal zu dir, weil du hast ja eigentlich auch eine total spannende Karriere gemacht, die ja auch sehr, immer sage ich mal so, von sehr, sehr interessanten Wendungen quasi geprägt ist, um das jetzt mal so zu sagen. Fang doch mal wirklich ganz vorne an.
Ja, gern. Ja, tatsächlich habe ich nicht den klassischen, geraden, straighten Lebenslauf bislang vorgelegt. Ich bin gelernte Juristin und war tatsächlich am Anfang meiner beruflichen Tätigkeit fest überzeugt, dass ich immer irgendwo im Wirtschaftsverbänderecht bleibe. Ich war auch Wirtschaftsrechtlerin so vom Schwerpunkt und bin dann in Berlin im Deutschen Industrie- und Handelskammertag damals gelandet, was ja schon mal so eine ganz gute Wirtschaftsverbandsmöglichkeit ist, um da als Berufsanfänger reinzukommen. Und da war ich dann auch 3,5 Jahre und war total on fire und dachte, das ist mein Ding. War dann in Berlin und Brüssel unterwegs und habe dann nach 3,5 Jahren eine Geschäftsführung der IHK in Mainz angeboten bekommen. Und dachte, okay, das ist dann auch der nächste Schritt, macht Sinn, machen wir. Da haben wir uns ja auch kennengelernt. Damals war ich wirklich noch relativ jung, also für die IHK-Welt.
Ich auch.
Wir beide waren echt jung, genau. Also ich war so das ist Anfang 30 und ja, so Ende 2029. Und war dann Geschäftsführerin, war dann eben auch bei den Wirtschaftsjunioren, da haben wir uns ja auch kennengelernt und habe das dann auch so in der Region Mainz-Rheinhessen, wo wir ja jetzt sitzen, fast 7 Jahre gemacht. Und ich habe aber so nach 5, 6 Jahren gemerkt, okay, jetzt hast du so das 7. Mal. Also es gibt ja so Zyklen in diese Lebensläufen der Kammern und dann hat man so Ereignisse, die jährlich wiederkommen und dann merkte ich schon so, oh, das wiederholt sich so ein bisschen. Also natürlich hat man immer andere Aufgaben, aber ich hatte so das Gefühl, ich hatte die Gestaltungsmöglichkeiten, ja, sagen wir mal, die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten erkannt, die dann da den Rahmen vorgegeben haben. Und dann dachte ich mir, Mensch, was machst du denn jetzt? Du bist jetzt so auf Wirtschaft, Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsverbände, du hast gar keinen Plan B. Aber irgendwie kann das jetzt nicht so nur der Weg sein. Und dann habe ich mich tatsächlich in einem Ehrenamt engagiert, weil ich habe gedacht, ja, musst ja nicht gleich alles hinter dich werfen und irgendwie völlig planlos irgendwo reinsteuern. Und deswegen habe ich tatsächlich beim Weißen Ring ehrenamtlich angefangen, mich zu engagieren, weil das eine NGO ist, die ich vom Studium kannte und wo ich auch trotz meines relativ zeitintensiven Berufs, die so einen festen Rahmen hatte. Sonntags hatte ich dann da meinen ehrenamtlichen Dienst und das konnte ich ganz gut miteinander verbinden. Und dann habe ich mir gedacht, machst du erstmal da über dein Ehrenamt, kannst du dann für dich ja auch so ein bisschen suchen, was so der nächste Schritt ist, der für mich passend ist und der da ja sich anbietet. Und das habe ich dann tatsächlich auch nebenbei 3 Jahre gemacht und dann hat sich's echt ergeben. Also ich sage immer so, Preparation meets Luck. Also Glück irgendwie, wenn Vorbereitung auf einen glücklichen Moment trifft. Das ist so mein Motto. Und so war es eigentlich auch da, weil ich schon mich dann da bemüht hatte, neue Wege zu finden. Aber dann kam eben das Glück dazu, dass dann eine Geschäftsführung für den Weißen Ring gesucht wurde. Und dann dachte ich mir, das ist doch eigentlich eine gute Lösung, dass ich einerseits verband, das, was ich auch kann, von meinem bisherigen Weg kombiniere mit etwas, was ich nicht kenne, was ich nicht kann, was mich aber anzieht, was mich auch inhaltlich natürlich total anzündet. Sonst hätte ich es ja auch nicht als Ehrenamt gemacht. Und dann bin ich da tatsächlich vor mittlerweile über zwölf Jahren in die Geschäftsführung reingesprungen. Und das mache ich jetzt seit 12,5 Jahren. Und wie du weißt, steht jetzt dann der nächste Sprung an. Aber da kommen wir sicher noch zu.
Ja, da können wir zum Abschluss einen kleinen Cliffhanger, dass die Hörerinnen und Hörer dranbleiben, um zu wissen, was macht denn Bianca Biber jetzt danach? Ja, genau, wir haben den Podcast, wir haben schon lange drüber gesprochen, wir müssten das mal machen. Und quasi in diese Planungsphase rein hast du dann gesagt, okay, übrigens, ich mache demnächst was anderes. Aber wie gesagt, das erzählen wir gleich. Du hast gerade gesagt, du hast dann irgendwie ehrenamtlich beim Weißen Ring angefangen. Ich weiß gar nicht so genau, ob alle, also aus unserer Alterskohorte bestimmt alle, aber so aktuell, so ungestützt alle genau noch wissen, was der Weiße Ring ist, wo der herkommt. Also vielleicht fängst du da mal vorne an und sagst mal so ein bisschen, was ist das eigentlich für eine Organisation, was ist die Aufgabe, und eigentlich ist es ja auch eine sehr spannende, sag ich mal, Entstehungsgeschichte.
Total. Und zwar meine oder unsere Generation aufwärts kennen den Weißen Ring meistens deswegen, weil unser Gründervater Zimmermann ist, der Gründer von Aktenzeichen XY. Und das haben wir ja damals alle ganz Deutschland gesehen. Ich sag mal, immer der erste True Crime, das erste True Crime Angebot im Fernsehen. Und Eduard Zimmermann hat ja in der Tat, war immer auf der Suche mit seiner Sendung nach Tätern, die nicht gefasst waren, und hat sich aber privat gefragt, und es ist das Gründungsmotto und ist geblieben über 50 Jahre mittlerweile: Wenn alle hinter dem Täter herlaufen, wer bleibt dann eigentlich beim Opfer? Und da hat er 1976, also tatsächlich vor 50 Jahren genau, in Mainz den Weißen Ring gegründet. Als Idee, als Organisation einer rein privat finanzierten, engagierten, ehrenamtlichen Struktur, die sich um Opfer und Angehörige von Straftaten jeder Art kümmert. Und das hat er echt super erfolgreich aufgezogen, also sehr professionell. Der hatte dann damals in natürlich, also Westdeutschland, in den Bundesländern sofort überall sein Netzwerk aufgebaut und hat unheimlich schnell ein bundesweites Verband an Landesverbänden, an Organisationsstruktur gegründet. Und später, als dann die Wende war, kamen dann die ostdeutschen Bundesländer dazu. Und wie sind wir organisiert? Das ist wirklich sehr bemerkenswert. Das erstaunt mich ehrlich gesagt immer noch, auch nach den vielen Jahren, die ich jetzt hier selber drin arbeite. Also wir sind quasi über das ganze Bundesgebiet in 18 Landesverbänden verteilt. 18, weil wir in Bayern und NRW zwei Landesverbände haben. Und dort sind überall Außenstellen. Das sind quasi so kleine ehrenamtliche Einheiten, die ermöglichen, ganz über Deutschland verteilt, dass du als Betroffener von einer Straftat oder Angehörigen eigentlich überall in Deutschland mit relativ wenig Weg und Strecke eine Anlaufstelle hast für Hilfe. Und diese Hilfe wird eben komplett ehrenamtlich organisiert und angeboten. Und es sind 3000 Helferinnen und Helfer über Deutschland verteilt, die dann wirklich vor allem ihre Zeit und ihr Wissen und ihr Netzwerk spenden, die dann aber auch als Verein finanzielle Unterstützung leisten können, wenn es eben notwendig ist. Und warum bin ich in Mainz? Der Verein hat natürlich bei der Größenordnung und auch bei den vielen finanziellen Mitteln, die wir haben, und bei der notwendigen Professionalität, die man ja in diesem Tätigkeitsfeld braucht, in Mainz die Zentrale mit hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen. Und auch noch in Landesverbänden haben wir ein paar Hauptamtliche jeweils sitzen. Das heißt, wir haben bei den 3000 Ehrenamtlichen so roundabout 120 hauptamtliche Menschen, die eben diese Struktur so im Backup professionell halten und unterstützen. Und das ist eigentlich so eine krasse Geschichte, weil das, wenn man so zurückblickt, und das tun wir natürlich in diesem Jahr auch gerade zum Jubiläum, und sich vergegenwärtigt, wo Opferschutz war 1976, nämlich eigentlich überhaupt nicht vertreten. Also das war überhaupt nicht irgendwo. und wo es heute ist, das ist eine unglaubliche Geschichte.
Ja, du hast gerade Eduard Zimmermann angesprochen. Hatte der irgendwie einen Bezug dazu? Also den, ich weiß gar nicht, den kennen wahrscheinlich viele auch schon gar nicht mehr. Ist ja 2009, also auch schon fast 20 Jahre tot, und ist ja auch 2009 gestorben. Aber auch mit 80, ne? was wird so kolportiert? Was war das für ein Typ? Also warum hat der sowas gemacht?
Also Eduard Zimmermann ist ja dann in der, also muss ein wilder Typ gewesen sein. Er hat ja auch so ein bisschen diesen Spitznamen, und ich glaube, das ist liebevoll, aber auch mit Realität, Ganoven-Ede. Er hat auch selber ja ein Buch dazu, gibt's über ihn. Und das hat er auch zugelassen als Story. Also ich glaube, es hat ihm wahrscheinlich auch ein bisschen gefallen. Aber das war bedingt durch die Nachkriegszeit. Da war er ja dann junger, wilder Kerl. Und er war einfach einer, der sich wenig von Regeln und Vorgaben hat einschränken lassen. Also der hatte ein sehr klares Wertesystem, sonst hätte er auch so eine NGO wie unsere nicht gemacht. Das ist ja außer Frage. Und war sehr klar fokussiert, unheimlich gegen Ungerechtigkeit. Also da war er, das konnte er gar nicht ertragen. Aber er hat halt auch, hat die Regeln auch manchmal gerne so ein bisschen gedehnt, wenn er das für eine gute Sache oder für notwendig hielt. Und deswegen muss das ein spannender Typ gewesen sein. Ich habe ihn selber ja gar nicht kennengelernt, aber das muss eine unheimlich beeindruckende Persönlichkeit gewesen sein, die, so wie man das so klassisch sagt, geht's nicht, gibt's nicht. Und solche, das war sein Leben. Also der hat sich, glaube ich, tatsächlich von keiner geistigen oder tatsächlichen Schranke von irgendwas abhalten lassen, wenn er der Meinung war, das muss aber gehen.
Ich muss ja sagen, das Format, das gibt's ja heute noch, ne? Und das ist ja auch echt immer noch populär.
Und das muss man ja mal dazu sagen. Erfolgreich. Ich habe gerade heute gehört, weil wir ja natürlich mit denen auch noch verbunden sind, dass Aktenzeichen XY heute immer noch Germany Next Topmodel in der Zielgruppe schlägt. Würde man nicht meinen. Also, wir sind voll aktuell.
Spricht das jetzt für die Topmodels?
Ja, okay. Aber es ist spannend, dass es in der Zielgruppe immer noch, also es hat eine unheimlich, ist ja auch vom Thema her, es hat eine unheimlich breite Zielgruppe, und es ist schon erstaunlich, dass es ein Format ist, was noch so funktioniert.
Ja. Blöd, dass es sowas geben muss, ne? Aber ja. Cool, dass es das gibt. Du hast damals gesagt, du bist quasi dann ehrenamtlich da eingestiegen. Das heißt, du hast als eine von den heute 3000 Ehrenamtlichen, hast du quasi, so bist du da reingeschlittert, sage ich jetzt mal. Was hast du da dann genau gemacht? Was sind denn so die Aufgaben der Ehrenamtler?
Ja, das stimmt. Das also wir haben drei Arten von ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen. Das eine sind die vor Ort wirklich Face-to-Face-Beratung machen, also in den Außenstellen. Das sind diejenigen, wenn ich eben Hilfe brauche, wenn ich nicht weiter weiß, an die ich mich vor Ort wenden kann und die dann wirklich mit mir zu Gericht gehen, zu Behörden, zur Polizei, die gucken im Netzwerk, wer wo die geeignete Hilfe leisten kann. Da habe ich dann, wenn ich diese Außenstellen kontaktiere, wirklich die menschliche Betreuung auch über die Zeit, die ich brauche. Dann gibt es eine zweite Säule, das ist das Telefon. Das ist natürlich eine andere Art der Hilfe, die wir leisten. Die ist niedrigschwelliger, schneller und ist natürlich nicht so lang anhaltend. Das dient eigentlich so dem ersten Schritt, dass ich mich, wenn ich unsicher bin, wenn ich auch gar nicht so genau weiß, was kann mir der Weiße Ring helfen, was macht denn der Weiße Ring, wie sind die so, dann kann ich mich da anonym auch melden oder auch nicht anonym. Und da sitzen dann Ehrenamtliche, und das habe ich damals auch gemacht, die quasi im Erstgespräch abklopfen, was braucht der Betroffene für Informationen, was braucht die Person jetzt besonders und wie kann man zusammen den Weg dazu finden. Und im idealen Fall braucht der Mensch dann eben die weitere Betreuung vor Ort, die wir dann vermitteln können. Manchmal sind es aber auch Situationen, die man schon im Telefonat klären kann. Oder es ist ein Verweis an Netzwerkpartner, wo man per Telefon schon was machen kann. Also das ist so die Einstiegshilfe. Und etwas später haben wir dann, als ich dann schon hier in meiner Funktion als Geschäftsführerin war, die Online-Beratung noch aufgebaut. Das ist die dritte Säule, ehrenamtliche Hilfe, die natürlich zum einen den Erfordernissen der Hilfesuchenden entsprechen, weil die Menschen, gerade die Jüngeren, immer weniger den direkten Kontakt persönlicher Art oder telefonisch wünschen, sondern wirklich den Einstieg komplett anonymisiert brauchen. und auch niedrigschwellig, dass ich dann schreibe, wenn ich will und mich dann mit der Antwort befasse, wann ich will. Und so haben wir dann die Chatberatung aufgebaut, die Online-Beratung aufgebaut. Das ist quasi die dritte Säule Ehrenamt, die wir anbieten.
Ja, ich meine, jetzt bist du von der Ausbildung, jetzt bist du Juristin, das ist ja im anderen Bezug, hast du ja selber so gesagt. Aber was sind denn die anderen 2999? Denn was sind das für Menschen? Wer macht sowas?
Also das ist das Spannende, weil das sind ganz unterschiedliche Berufsgruppen. Also wir haben immer noch so ein bisschen das, mir nicht ganz erklärliche Image, dass wir polizeigeprägte Organisation sind. Das stimmt so nicht. Also natürlich haben wir Menschen, die bei der Polizei arbeiten, auch als ehrenamtlich, aber wir haben wirklich querbeet durch alle Berufe. In der Regel sind es Berufsgruppen, die in irgendeiner Form mit Opfern, mit Angehörigen, mit Trauma, mit solchen Schicksalen in irgendeiner Form Berührung haben. Deswegen haben wir viele aus den Berufsgruppen, ob Juristen, Psychologen, Therapeuten, irgendwie Erste, Seelsorger, also irgendwelche Menschen, die damit irgendeinen Kontakt hatten, Polizei auch. Also sprich, oder aus Gerichten mitarbeitende Menschen, die sich eigentlich während ihrer Berufszeit nicht die Zeit nehmen können, sich um die Belange von Opfern, Betroffenen, Angehörigen zu nehmen, worunter sie dann eigentlich auch leiden. Wir haben aber auch Menschen, die wirklich aus ganz anderen Berufsgruppen kommen, die jetzt so keinerlei Berührung hatten in Ausbildung oder Beruf, die aber einfach sagen, ich will mich sinnstiftend einbringen. Das ist ein Thema, das ich fühle und deswegen engagiere ich mich. Also wir haben da keine Berufsvorgaben oder Einschränkungen. Mhm.
Habt ihr da genug Leute oder können wir jetzt hier einen kleinen Aufruf starten und sagen, oder für wen ist das was oder wie geht das, wird man ausgebildet? Also ja. Oder sagt ja, nee, bloß nicht, wir sind schon so viele.
Nee, genug können wir nie haben. Ja. Wir brauchen alle Altersgruppen, wir brauchen wirklich auch alle Hintergründe, wie wir gerade drüber gesprochen haben. Und das Spannende ist, das ist übrigens was mich auch damals total überzeugt hat vom Weißen Ring. Es ist durchaus ein anspruchsvolles Auswahlsystem und Ausbildungssystem. Und das hat mich damals überzeugt, weil ich finde, wir sind in einem sehr relevanten Ehrenamt unterwegs. Wir haben eine hohe Verantwortung gegenüber den Menschen, denen wir helfen, aber auch gegenüber den Ehrenamtlichen. Und deswegen fand ich das damals und finde es nach wie vor wirklich bemerkenswert, wie das Auswahlverfahren ist, wie genau geschaut wird, dass die Menschen auch zum Ehrenamt passen. Und das ist gar nicht die Bewertung, ob jemand gut oder nicht gut ist, sondern ob jemand diese Art des Ehrenamts aushält, ob die Persönlichkeit auch passt. Stichwort zum Beispiel, ich muss die notwendige Distanz halten können und eben nicht dieses was Helfende gerne entwickeln, so ein bisschen eine Machtsituation, sich ja über die Interessen vielleicht oder die Ziele des Menschen drin wegzusetzen. Also, dass wir das abklären im Interesse der Opfer, der Betroffenen, aber auch im Interesse der Helfenden. Und wenn dann Interessent und Organisation, wenn wir dann miteinander sagen, doch, wir können uns das zusammen vorstellen, dann gibt es nochmal auch Interviews, dann schauen nochmal psychologische Kolleginnen und Kollegen drüber und dann gibt es dann auch wirklich so Ausbildungssysteme, die verpflichtend sind. Und am Anfang bin ich dann auch in der Betreuung noch begleitet, um immer wieder zu schauen, ob das passt. Das fand ich, das kann ja auch eine Motivation sein, so ein Ehrenamt zu machen. Und ich glaube, für mich war es das damals. Man lernt über sich selber viel, man reflektiert viel. Und man gibt dadurch dem anderen Menschen natürlich Hilfestellung. Aber es ist auch für einen selber eine Hilfe eigentlich, um sich weiterzuentwickeln.
Wie ist, wenn wir jetzt sagen, einfach auf der Webseite kann man sich einfach melden oder wenn wir das jetzt da an der Stelle mal konkret abrufen?
Genau. Also da kann man sich ganz niedrigschwellig über die Webseite melden. Man kann, wenn man schon konkret irgendwas sich ausschaut, wenn man die Struktur sich anschauen will, also kann sich erstmal informieren über diese drei Säulen, was einem mehr zusagt. Das ist zum Beispiel der eine, auch als Helfender sind es oft unterschiedliche Menschen, die jetzt in die Online-Beratung gehen, in die ins Opfertelefon gehen oder in die Vor-Ort-Beratung. Da kann man sich mal so ein bisschen drüber anschauen, was einem vielleicht ein bisschen mehr liegt und ansonsten einfach wirklich niedrigschwellig über die Webseite sieht man das dann weiße-ring.de. Da kann man direkt auch eine Nachricht hinterlassen. Und dann kann man das auch im Gespräch. Also uns ist jeder Interessent Gold wert. Und selbst wenn wir miteinander nachher feststellen, es ist doch nicht mein Ehrenamt. Es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Also wir haben auch Leute, die spät im Prozess festgestellt haben, nee, ich merke, das belastet mich. Und dann ist es super wertvoll und wichtig, dass man das miteinander einfach so feststellt. Und dann ist es auch, dass man es nicht macht.
Vielleicht, was man ja wahrscheinlich auch viele sich fragen, und ich meine, da hast du mir auch schon ein paar Sachen ja auch mal erzählt, wie ist denn das Spektrum tatsächlich so von den, sag ich mal, Fällen? Und wie nennt ihr das denn intern? Sind das dann
Inzidenzfälle? Tatsächlich.
Okay. Also ist das so, man an das Fahrrad geklaut, ich komme nicht mehr zur Schule? Oder von wo bis wo ist denn so die Bandbreite? Also was für Opfer melden sich denn bei euch?
Also theoretisch können sich ja wirklich alle Opfer melden, egal welche Straftat. Aber wir haben natürlich Schwerpunkte. Und das ist zum einen sind es die besonders schambehafteten Delikte. Was meine ich damit? Sexualstraftaten, Missbrauchsgeschichten, häusliche Gewalt, alles Straftaten, für die ich auch nicht zur Polizei möchte, keine Anzeige erstatten möchte, warum auch immer. Aber wo ich einfach ab einem gewissen Punkt eine Hilfe brauche, ohne mich an staatliche Stellen wenden zu wollen. Da haben wir eine sehr hohe Quote, weil eben das auch nicht notwendig ist, Anzeige zu erstatten, wenn man zu uns kommt. Also wir helfen auch ohne Anzeige. Gleichwohl gibt es natürlich auch Fälle, zum Beispiel bei Einbruch, wenn ich daran denke, alleinstehende alte Dame, in deren Wohnung eingebrochen worden ist, die vielleicht nicht mehr so mobil ist, für die ist die Verletzung ihres geschützten Raumes in der Auswirkung so schlimm, wie vielleicht für unser eins, wenn wir auf der Straße überfallen werden würden. Also das heißt, das ist immer das Wichtige, dass jeder Mensch extrem anders auf die gleichen Straftaten reagiert. Und dass es eben auch vorkommt, und das ist so eine andere Säule, gerade bei älteren Menschen, Trickbetrüge, gerade jetzt zunehmend mit dem ganzen KI, Cyber, sonst wie Kriminalität, das steigt stark. Und da haben wir die Altersgruppe ältere Menschen, lebenserfahrene Menschen, die da reinlaufen, aber auch zunehmend jüngere, die in diesen Bereichen betroffen sind.
Ja, kann man sich vorstellen, dass das Spektrum relativ weit ist. Ihr habt ja auch ein paar, sag ich mal so Ehrenämter Deluxe. Also gibt's ja auch eine ganze Reihe von Promis, die euch unterstützen. Ne? Ist das so ein bisschen noch so die Fernsehheritage, die ihr da habt? Oder bekommt
ja,
das her?
Also es ist natürlich dieser Versuch, und da ist es, das ist ja ein unheimlicher Spagat unserer Organisation. Weil an und für sich wollen und müssen wir alle Generationen ansprechen. Und das ist ja, wie wir wissen, in der Kommunikation irre schwierig, weil jede Generation, und mittlerweile sind es ja gar nicht mehr Generationen, sondern jede Altersgruppe im Unterschied von 5 Jahren hat schon eine andere Art angesprochen werden zu müssen, damit man sie erreicht. Und natürlich ist dieses System mit Botschaftern, mit Unterstützern, kommt aus der Gruppe derer, die dafür noch zugänglicher sind, wie du so schön sagst, Heritage Fernsehen, wo das auch einen Charakter hat, der wahrgenommen wird, wo eine Bekanntheit da ist. Wir müssen gleichwohl bei jüngeren Altersgruppen beispielsweise über Influencer gehen. Wir gehen stark in die Gaming-Szenen rein, wo wir uns eben Öffentlichkeitsarbeit in der Zielgruppe erschließen. Also das ist total komplex geworden, und das weißt du ja, da haben wir ja viel drüber gesprochen, wie schwierig das für eine NGO, die ja auch nicht unendliche Mittel hat, ist im Vergleich zu früher, wo Eduard Zimmermann einfach in Aktenzeichen XY ein paar Mal gesagt hat, der Weiße Ring ist wichtig, und du danach gesehen hast, wie die Mitgliedszahlen gestiegen sind. Und im Vergleich dazu eben die Schwierigkeit heute zu sagen, wie erreiche ich eigentlich Zielgruppen ohne Unmengen von Budget zu verbrennen, weil wir die nicht haben. Und das ist echt komplex. Und so versuchen wir, verschiedene Altersgruppen in verschiedenen Wegen anzusprechen. Aber es ist mühsam. Und wie du zu Recht sagst, die Jüngeren kennen uns deutlich schlechter als die Älteren. Und das ist eine Herausforderung, der wir uns seit Jahren stellen und die halt bei weitem nicht mehr so einfach ja, zu lösen ist wie früher, einfach mit Fernsehformaten oder sowas.
Ja. Also da kann ich mir echt vorstellen, das ist ja heute schon schwierig, allein schon in einer Generation so richtig zu kommunizieren.
Ja.
Das ist ja vollkommen. Oder zumindest oder im Familienkontext, da versteht man sich ja auch schon in drei Generationen auf einmal nicht mehr unbedingt. Aber ich meine, es gibt ja auch so ein paar so Tatort-Kommissare und so, die aus dieser Ecke auch kommen, die tatsächlich ja für euch auch sozusagen so Testimonials sind. Da kennt man das natürlich. Also solche Kampagnen macht ihr ja auch, ne?
Ja.
Wo ihr solche Leute
habt. Das war übrigens die erfolgreichste, weil die Tatort-Kommissare und auch das läuft übergenerational. Also das ist irgendwie ein Phänomen, das ich selber sehr erstaunlich finde. Tatort läuft ja in Deutschland bei allen.
Ja, das ist ja genau sowas, was es schon so lange gibt, ne? Und immer noch erfolgreich ist. Irgendwas muss da dran sein.
Das kennen alle.
Ja, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen. Eine NGO, 50 Jahre jetzt alt. Ich sag mal, das sehe ich ja auch nicht nur in NGOs, in anderen Organisationen genauso. Wir haben echt so eine exponentielle Entwicklung. Das ist ja im Prinzip das Beispiel, was du genannt hast mit der Kommunikation. Das ist ja so eine Ausprägung davon, ne, dass sich Dinge ja auf einmal nicht mehr so einfach irgendwie strukturieren lassen und sowas. Ne? Jetzt bist du 12 Jahre schon dabei. Was sind denn so die Challenges, die halt auch NGOs, vielleicht kannst du ja auch vielleicht so ein bisschen von euch so ein bisschen ableiten, auch bei den anderen. Was macht's da so schwer, quasi mitzuhalten in einer Zeit, wo sich so viele Sachen so schnell ändern?
Also das ist sehr komplex, weil NGOs sind meistens, wie wir auch, im Vereinsrecht organisiert. Sind wir ja auch, eingetragener Verein. Das ist so eine Oldschool-Rechtsform, die ihre Berechtigung hat, die ja auch sehr basisdemokratisch aufgebaut ist. Also du hast die Delegierten, die Landesverbände, Bundesvorstand und die geben dann an das Hauptamt, also an mich weiter, was umgesetzt werden soll. Aber ich muss sagen, es ist eine Rechtsform oder generell eine Organisationsform, die unheimlich langsam ist und die sehr, ich sage das auch mal als Juristin, obwohl ich jetzt nicht gegen die Vereinsform an sich bin, aber diese Organisationsstruktur ist eigentlich für eine alte Welt, die Zeit hat, diese Dinge so basisdemokratisch zu diskutieren, zu besprechen, wieder zurückzugeben. Das hat ja auch unheimlich viel Gutes, weil die Sachen dann wirklich aus allen Perspektiven besprochen und beschlossen sind und dann von der Gesamtheit getragen werden. Aber du hast es gesagt und das wissen wir alle, du brauchst heute eigentlich Entscheidungszeiträume von kürzester Zeit, um auf irgendwas zu reagieren, was du gestern noch überhaupt nicht wusstest. Und das ist eine Komplexität in unseren Organisationen. Dann hast du natürlich diese unterschiedlichen Interessen, Ehrenamt, Hauptamt. Du hast in den Strukturen ganz unterschiedliche Altersgruppen, die unterschiedliche Bedarfe haben. Also Stichwort Digitalisierung, auch für die ehrenamtliche Arbeit beispielsweise. Da kann ich bei uns sagen, bei den 3000 haben wir die Range von 18 Jahre alten bis zu 80. Und den einen geht es nicht schnell genug mit der Digitalisierung. Das sind übrigens durchaus auch mal 75-Jährige, die sagen, wieso kann ich nicht digital unterschreiben? Das sind nicht nur die Jungen. Aber anderen widerstrebt es zutiefst, irgendwas digital zu bearbeiten oder mit irgendwelchen mit digitalen Instrumenten umzugehen. Auch die Hilfen, die Bedarfe der Betroffenen ändern sich ja. Die Art, wie wir helfen müssen, ändert sich. Und das ist in so einer dezentralen, strukturierten Organisation, rumpelt's da echt viel, weil du das halt schwer miteinander entwickeln kannst und weil du versuchen musst, und da ist Kommunikation einer der komplexesten Dinge. Und du musst versuchen, über Kommunikation, über Begeisterung, über Gewinnung für Sachen Menschen dazu zu bringen, diesen Change zu machen. Und meine Erfahrung ist ja, dass Organisationen leider dann erst wirklich willens sind, die Veränderung mit ganzer Power anzugehen, wenn der Schmerz sehr hoch ist. Und dann hast du aber manchmal nicht mehr die Mittel oder die Zeit oder wirst halt sehr von außen bestimmt, wie du dich veränderst. Und ich glaube, dass die Herausforderung für NGOs ist, diese Entwicklung zu machen, bevor Schmerz da ist. Und das sieht man eben, das haben alle NGOs, mit denen ich zumindest verbandelt bin oder mit denen ich im engen Austausch bin. Zumal NGOs an sich sicher auch verändern müssen. Also auch das Selbstverständnis. Früher, bis vor gar nicht langer Zeit, waren die NGOs halt die guten. Punkt. Dann gab es NGOs, die durchaus nachweislich nicht nur Gutes geleistet haben. Das war, wie ich finde, der notwendiger Qualitätssteuer, also notwendiger Prozess, damit sich die NGOs in ihren verschiedenen Bereichen nochmal qualitätsmäßig verbessern, professionalisieren, dass die sicherstellen, dass weniger Fehler geschehen. Das ist dieser Druck gewesen, der Veränderung zum Guten bewirkt hat. Und jetzt erleben wir aber eine Phase für NGOs, wo wir von außen den Druck bekommen. Also von außen ist in Frage gestellt, dass NGOs, Zivilgesellschaft überhaupt zwingend was Gutes sind. Also Stichwort politische Instrumentalisierung von NGOs, Stichwort Finanzausstattung von NGOs und dergleichen. Und darauf muss man gute Antworten haben. Und dann muss man gut reagieren und sich auch unter Umständen neue Schwerpunkte suchen. Und dazu braucht es eine Geschwindigkeit.
Wie ist das? Ihr seid hauptsächlich über Spenden finanziert?
Ja, uns tatsächlich sind wir einer der NGOs, die gar keine staatlichen Mittel bekommen. Insofern ist das für uns im Moment in der jetzigen Phase durchaus ein Vorteil. Wir haben uns immer dafür entschieden, ausschließlich privat finanziert zu sein, weil uns das einfach Freiheiten gibt. Wir sind Lobbyorganisation für Opferinteressen. Und wir haben es immer mit unserem Selbstverständnis eigentlich nicht vereinbar gesehen, dass du irgendwo zum Beispiel beim Ministerium für Arbeit und Gesundheit da auftrittst und Lobbyarbeit gegen deren Gesetzgebungsvorhaben machst, wenn du deren finanzielle Mittel bekommst. Das macht dich nicht frei. Und das war unsere eigentliche ursprüngliche Motivation, zu sagen, wir nehmen keine staatlichen Mittel. Aber in der jetzigen Debatte kommt uns das natürlich auch darüber hinaus zugute, dass wir auch unabhängig sind von den Volatilitäten, die es jetzt da gibt, ob da überhaupt noch Mittel zur Verfügung gestellt werden oder nicht. Da sind wir gänzlich frei. Wir sind natürlich nicht frei von den Spenden. Die Spender, die ja auch unter Druck kommen. Also das trifft uns da natürlich auch.
Ja. Wie meinst du das? Also dass jetzt, wenn die wirtschaftliche Lage sich so ist, wie sie jetzt ist, dann spenden Leute weniger?
Genau. Das ist natürlich, ja.
Ist das denn, also wie ist das kleinteilig irgendwie? Sind das viele private Spenden? Sind das Unternehmen, die spenden? Also wie ist so die Struktur?
Also wir haben überwiegend tatsächlich die Kleinspender. Also wir haben ein Riesenbudget dank der vielen, vielen uns gewogenen Kleinspender. Und es ist vielleicht echt auch mal ein Shoutout nach 50 Jahren für alle Spenderinnen und Spender wert, weil wenn man überlegt, welches Jahresbudget wir von überwiegend privaten Spenden bekommen und dass wir im Jahr fast 100.000 Spenderinnen und Spender haben. Und teilweise, ich kenne Geschichten von Spendern, die uns das auch schreiben, dann die Rentnerinnen, die uns wirklich von ihrer knappen Rente irgendwie trotzdem noch 20 Euro überweist, weil das finde ich so herzerwärmend. Schön. Und das ist was wir auch immer als NGO immer im Bewusstsein haben müssen und auch haben zu sagen. Ich habe das immer so als Motto. Kann ich dieser Dame vor die Augen treten, wenn ich ihr privat begegnen würde und sagen, wir haben damit verantwortungsvoll gewirtschaftet. Und das ist erstaunlich. Also da ein großes Dankeschön an 50 Jahre treue Spenderinnen und Spender.
Das ist ja. Ist das so über die Jahre, ist das, also weil grundsätzlich in Deutschland wird mehr oder weniger gespendet? Ich habe keine Ahnung, also so grundsätzlich, weißt du das?
Ja, es war eigentlich, Deutschland war ein sehr spendenfreundliches Land. Also in Deutschland hat immer sehr viel gespendet. Das sieht man ja auch bei den großen Katastrophen und so, ist Deutschland ja ein unheimlich großzügiges Land gewesen. Wir haben als Weißer Ring mit großem Anteil natürlich von der Generation Eduard Zimmermann profitiert. Also da haben wir einen hohen Anteil an Spenderinnen und Spender. Und jetzt ist es eigentlich, sind so die ersten Jahre, wo generell gar nicht nur bei uns, sondern generell auf dem Spendenmarkt wirklich starke Einbrüche sind. Also wo teilweise massiv die Spenden einbrechen. Was aber meiner Meinung nach auch mit dieser Debatte des NGOs so wirklich in Teilen sehr ungerechtfertigterweise unter Beschuss geraten als irgendwelche angeblichen politischen Akteure und dergleichen. Also dass generell die NGO an sich an gesellschaftlicher Bedeutung verliert, was ich total schade finde, weil egal welche NGO das ist, das geht gar nicht um uns. zivilgesellschaftliches Engagement so anzugreifen, finde ich für uns gefährlich, weil wir in Deutschland uns auszeichnen, dass wir eine krasse Basis haben an Spenden, an Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und das ist schade, wenn das kaputt geht.
Das heißt also, wenn man sich jetzt vielleicht auch nicht zutraut, ehrenamtlich zu helfen, aber man kann ja zumindest mal spenden, oder?
Unbedingt, sehr gerne. Also es ist tatsächlich, ich sag mal, die Spenden werden sicherlich zunehmend gebraucht, weil eben auch Spender wegbrechen, die das jetzt nicht mehr leisten können. Und was man aber sich auch engagieren kann, also wenn man zum Beispiel sich nicht vorstellen kann, jetzt wirklich die Fälle zu betreuen, dann kann man sich aber, wenn man spezielles Wissen hat, spezielle Expertise, auch in anderen Bereichen engagieren. Also wenn ich zum Beispiel im Fundraising gut bin oder im Unternehmenskommunikation, dass ich zum Beispiel auch Aktionen mit Unternehmen zusammen, das bauen wir eigentlich sukzessive an, auf Kooperation mit Unternehmen, Sponsoring, solche Themen. Also wenn ich ein anderes Wissen habe oder Prävention, wenn ich in die Schulen gehen will, Präventionsarbeit. Also wir können die unterschiedlichsten Arten Ehrenamt herzlichst willkommen heißen.
Alles klar, ich packe das in die Shownotes, wo man sich da melden kann.
Ja.
Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft gucken und ich sag mal, sagst du, hast ja schon gesagt, gerade auch durch KI, wir haben immer andere Formen von Verbrechen, es geht auch immer schneller, keine Ahnung, Deepfakes zu machen oder gefakte Anrufe, pipapo. Ist jetzt KI nur Fluch oder auch ein bisschen Segen? Also könnt ihr auch tatsächlich sagen, in der Verwaltung vielleicht Prozesse schlanker machen? So wie setzt ihr da auch sozusagen die Möglichkeiten der Zeit auch auf sozusagen als Gegengift quasi auch ein?
Also KI ist, ich bin absolut überhaupt kein Technik-Averser oder Entwicklungs-Averser Typ. Im Gegenteil, KI wird uns insofern retten, als dass die Verwaltung, die Bürokratie wird ja immer anspruchsvoller, auch für NGOs. Also wir kriegen ja auch, wir sind ja unter immer mehr Dokumentationspflichten, Nachweispflichten. Wir können aber das hauptamtliche Personal gar nicht mehr aufstocken. Also wir sind am Limit. Wir können unsere Spenden, also wir sind ja rein spendenfinanziert, nicht nur für Verwaltung ausgeben. Und insofern ist es KI und Tools, die uns da die Arbeit letztlich abnehmen und erleichtern, wird unsere Rettung sein, um der ganzen Themenstellung Herr zu werden, um auch besser zu werden, weil man dann eben viel zielgerichtetere Hilfen anbieten kann, schneller auch dem Ehrenamtlichen Hilfe leisten kann. Also insofern KI absolut im Positiven für uns im Einsatz, aber auch für Betroffene als Hilfe und ich im Übrigen auch für Ermittlungsbehörden. Nachher am Ende wird nur KI letztlich die ganzen Ermittlungen und Strafverfolgungen ermöglichen, die jetzt andererseits durch KI ausgelöst werden. Also insofern bin ich da eine große Befürworterin. Gleichwohl, natürlich, du hast es gesagt, wird durch KI, und das erleben wir jetzt schon, werden Straftaten professionalisiert. Stichwort Enkeltrick. Ich habe plötzlich einen WhatsApp-Anruf, wo mein Enkel vermeintlich mich anruft. Also ich glaube, da gelingt es keinem Gehirn mehr, noch irgendwelche Sicherheitsfragen dazwischen zu schalten, um zu checken, ob das wirklich der Enkel ist. Oder bei den ganzen Deepfake-Pornografie ist ja jetzt viel im Diskurs und dergleichen. Also sprich, KI ist natürlich als Mittel zur Durchsetzung von Straftaten extremer Beschleuniger und halt auch die Straftaten werden auch extrem professionalisiert dadurch, ne? Also es wird ein Wettkampf, das wird wie bei Star Wars.
Die gute gegen die dunkle Seite.
Die KI gegen die Darth Vader KI.
Okay. Also die Jedis treten hier an. Wenn wir jetzt mal auf deine Zukunft gucken, so jetzt verlässt du ja die Jedi KI Seite quasi. Erzähl mal ein bisschen so, nimm es mal mit in die Zukunft. 12 Jahre jetzt Weißer Ring. Was steht jetzt an?
Also das war eigentlich wieder so dieser Moment, dass man sagt, also ich habe den Job hier wirklich wirklich geliebt. Also das war so ein Überzeugungsjob und auch die Organisation und das Thema und jetzt bin ich ja gerade 50 Jahre alt geworden, 12 Jahre beim Weißen Ring. Und dann kam die Möglichkeit auf mich zu, mich beruflich in was Neues zu verändern. Und zwar neu heißt auch da eigentlich wieder ein Teil, den ich kenne und ein Teil, den ich gar nicht kenne. Sprich, jetzt zum Festspielhaus Baden-Baden in den Geschäftsführung zu gehen. Und das hat mich dann so gereizt, dass ich dann doch auch entschieden habe, den Weißen Ring zu verlassen. Einfach weil ein Teil da ist, wo ich sage, das ist meine DNA. Also auch da, zum einen sind die auch komplett privat finanziert. Auch dieses ganze Stakeholder-Management und dergleichen. Und zugleich in eine Branche reinzugehen, die mir fremd ist. Dieses kleine bisschen kalte Füße, Nervenkitzel wieder hochholen und sagen, let's go. Ja.
Ja, aber wir reden ja, sind ja hier im Change-Podcast. Da kann man ja, ja, also sehr, sehr cool. Als ich das gehört habe, habe ich auch die Augenbraue hochgezogen und gesagt, okay, interessant. ja, aber sehr schön, da bin ich gespannt. Also das heißt, das nächste Mal sprechen wir dann hier quasi in der neuen Rolle, der neuen Funktion. Und ja, habe ich aber gefreut, dass du jetzt auch so in den letzten Tagen, die du noch da bist, trotzdem noch die Zeit gefunden hast, hier mit mir zu schwätzen. Aber ich glaube, man hat das ja gemerkt, es sind so viele Themen, es ist so cool. Und ich glaube, das Interessante finde ich ja, ich gucke mir ja hauptsächlich viele, sage ich mal, Business-Organisationen an. Ja, aber die, sage ich mal, die Muster sind die genau die gleichen.
Ja.
Ich glaube nicht, dass das ein großer Unterschied zwischen NGO oder Mittelständler ist oder sowas, sondern diese neue Geschwindigkeit, mit der Veränderung kommt, mit dieser Ungewissheit, mit diesen multiplen Herausforderungen, mit der Technologie, die auf der einen Seite die permanente Gegenwart an vielen Stellen gleichzeitig verändert, gleichzeitig auch eine Chance sein kann, da die Menschen mitzunehmen. Ich glaube, da seid ihr echt nicht alleine. Ja. Und deswegen ist es ja umso spannender, auch mal zu hören, dass es halt überall so ist. Ja. Und es eigentlich keine Branche gibt, die einfach mal surft, einfach mal ruhig weiter surft. Ja. Und deswegen vielen Dank für deine vielen Insights. Wenn ihr da draußen Bock habt, ehrenamtlich beim Weißen Ring zu arbeiten, oder einfach auch nur ein paar Euroden rüberzuschieben, was ja auch hilft, oder die frohe Kunde einfach nur in die Welt rauszubringen, dann gerne euch bei Bianca respektive dann dem Weißen Ring melden. Und genau, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann braucht ihr nicht spenden, ihr braucht ihn nur teilen und weiterleiten, irgendwie an Leute weiterschicken, die von denen ihr glaubt, dass sie das hören können. Auch dann denken, 28. Oktober ist wieder unsere Zukunftskonferenz, die Spacewalk Talks, da gerne auch jetzt schon, gibt noch bis Ende Mai 2026, gibt es noch Early Bird Tickets, könnt ihr euch kaufen. Das wird sicherlich auch spannend. Und ja, Bianca, dir wünsche ich dann viel Erfolg im neuen Job und ja, du kannst gerne vielleicht für die Frequenz ein bisschen kürzer, dann können wir auch noch mal einen dritten Podcast machen.
Ja, ich bin mir sicher, Olli, wir sehen uns.
Ich bin mir auch sehr sicher. Ja. Bianca, vielen, vielen Dank und in diesem Sinne viel Erfolg.
Danke, tschüss.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.